Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Rollenspiel Podcast. Mit mir dabei ist der Daniel.
Hallo.
Und ich bin der Patrick. Und bevor wir uns in unser luftiges Thema stürzen, zunächst die Frage an dich, Daniel. Was gibt's Neues?
Ja, es gibt mal wieder ein paar Bücher, die ich in meine Regale einsortieren kann. Denn ich habe einige gelesen und andere habe ich noch nicht gelesen, aber ich brauche sie vor allen Dingen als Nachschlagewerke. Und ich fange mal mit dem Nachschlagewerk an. Ich beschäftige mich ja gerade so freizeitmäßig mit der Redaktion des Gaslichtbandes für Cthulhu.
Freizeitmäßig, hm?
Ja, das mache ich so hobbymäßig. Und da sind mir dann natürlich einige neue Bücher unter die Finger gekommen, die ich einfach kaufen musste. Zum einen habe ich mir gekauft von Jürgen Osterhammel das Buch Das 19. Jahrhundert, die Verwandlung der Welt. Das ist ein eher, ja, ich würde schon sagen, wissenschaftliches Buch rund um eben das 19. Jahrhundert, das in sehr umfassend dargestellt wird. Das Buch hat über 1000 Seiten, damit kann man sich doch sehr lange beschäftigen. Da habe ich bisher nur sehr flüchtig in die Einleitung reingelesen. Kommt aber wahrscheinlich noch im Laufe der Zeit, denn das Buch ist nicht wie viele andere wissenschaftliche Bücher sehr langweilig geschrieben und sehr trocken geschrieben, sondern es ist wirklich sehr gut geschrieben. Es gibt nur ein großes Problem bei dem Buch und ich weiß, das wird jetzt die meisten Hörer wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren, aber ich habe es immer gehasst, auch im Studium, wenn Fußnoten am Ende des Buches dann aufgelöst werden.
Das ist sehr schön. Man muss mit so Zetteln arbeiten und so, aber es ist trotzdem...
Wer macht sowas?
Ja, ich meine, es klaut natürlich weniger Platz auf den jeweiligen Seiten. Ich finde es allerdings noch besser als, was inzwischen ja immer häufiger kommt, ist im Text, zumindest die Quellenangaben im Text, dann hast du erstmal 3 Zeilen lang, wo du diesen Ding findest, bevor der Satz weitergeht. Ist noch übler. Aber gut.
Die Harvard-Zitation, grauenvoll. Ja, das war jetzt ein kurzer Ausflug in die Welt der Zitationen und Fußnoten.
Also ihr merkt, wir sind Fans von Fußnoten am Ende der Seite. Kommentare dazu auch gerne in unserem Blog.
Als Fußnote bitte. Ich habe mir außerdem gekauft von Peter Aykroyd London, die Biografie. Das ist eine Biografie über die Stadt London und im Gegensatz zu anderen Geschichtsbüchern über London ist das nicht chronologisch sortiert oder geordnet, sondern es ist nach Themen geordnet. Also man hat dann irgendwie Krankheiten, Katastrophen, Amüsement in London und so weiter. Und das zieht dann, jedes Kapitel zieht sich dann durch alle Zeiten. Also was weiß ich, dann wird dann der große Brand von 1666 beschrieben und die Pest, was auch immer. Das ist auf jeden Fall sehr nett und das liest sich auch wirklich sehr gut. Das kann man schon fast mit so einem Bill Bryson vergleichen. Also sehr unterhaltsames Buch, hat mir auch gut gefallen, lese ich immer noch dran. Wie gesagt, ich brauche es als vor allen Dingen als Nachschlagewerk für Cthulhu Gaslicht. Dann mache ich noch ganz kurz, ich habe noch was anderes gelesen und zwar habe ich jetzt endlich mal Anansi Boys von Neil Gaiman gelesen. Das ist auch ein super Buch, wahrscheinlich kennt das auch schon jeder. Da geht es darum, dass der Hauptcharakter Fat Charlie der Sohn eines Spinnengottes ist, nämlich Anansi, und dann rausfindet, wer sein Vater eigentlich wirklich ist, seinen Bruder kennenlernt, den er bisher noch nie gesehen hat. Und das Ganze ist eine, sagen wir mal, Liebeskomödie nach Neil Gaiman-Art. Und das ist wirklich sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig. Passt perfekt zum Sommer. Ganz tolles Buch. Man könnte es so in etwa in die American Gods Schiene einordnen, aber es ist wesentlich leichtgängiger und lockerer vom Stil her. Das war's. Genug mit den Büchern.
Vielleicht noch kurz, wenn du jetzt schon, ich meine, wahrscheinlich kann man tausende Bücher zu London nennen. Dieses okkulte London, den okkulten London-Führer, hast du den auch gelesen?
Von
Pelgrim Press ist der, glaube ich. Ich habe ihn
nicht gelesen bisher, nein. Okay. Die Art und Weise, wie das aufgebaut ist, ist allerdings sehr schön. Also Der Occult Guide to London ist im Grunde ein Spieler-Handout, was man den Spielern am Tisch in die Hand drücken kann. Und da wird dann auch beschrieben, welche merkwürdigen Orte es in London so gibt. Und das sind alles Aufhänger für die große Bookhounds of London-Kampagne. Auch eine sehr schöne Art und Weise, wie man das Buch am Spiel einsetzen kann. Zumal die Texte auch so kurz sind, dass man sie am Spieltisch lesen kann. Also es sind dann wirklich immer so Abschnitte, wie eben der, was ich, irgendwas über den ein Baum im Hyde Park oder ein seltsames Gebäude in der Oxford Street oder sowas.
Ich hab's auch nicht gelesen, hab's dann nur verliehen und auch nur positive Rückmeldungen bekommen. Darum wollte ich es in dem Zusammenhang zumindest vielleicht nochmal erwähnt haben für Leute, die da Interesse dran haben. Wahrscheinlich könntest du jetzt eine lange Liste mit interessanten Büchern zum Gaslicht
machen. Definitiv, also es ist sozusagen auch ein Thema, was mich umtreibt. Ich unterhalte mich sehr gerne zum Thema Gaslicht. Bin mir sicher, dass wir das auch nochmal im Podcast haben werden. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen noch aus dem Gaslicht-Autorenteam dazu holen und dann können wir eine Frage- und Antwortrunde rund um Cthulhu Gaslicht machen und das viktorianische England.
Ja, ich meine, genau, das werden wir noch machen und wenn dann Nachfragen, genau. Wenn ihr jetzt schon Fragen habt, schön fleißig posten, dann wissen wir schon mal, ob es sich auch lohnt. Ne? Also
genau,
Frage-Antwort macht nur Sinn bei vielen Fragen.
Das stimmt. Patrick, was gibt's denn bei dir Neues?
Ja, ich habe mich auch mit England beschäftigt, allerdings schön. Auf einer etwas anderen Art. Und zwar ist nein, nicht Rollenspiel orientiert, sondern für Civilization 5 ist ein neues Add-on erschienen, was mich schon die ein oder andere Nacht wieder mal gekostet hat, wie man es bei diesem alten Strategie-Klassiker kennt. Brave New World heißt es, bringt einige nette neue Aspekte, also insbesondere was Kultur und Diplomatie angeht. Es gibt so eine Vereinten Nationen-Aspekt da drin, mit dem man eben dann bestimmte Spielregeln ändern kann, also den Bau von Atomwaffen verbieten, am besten nachdem man sich selber noch ein paar gebaut hat, ist so eine Option. Oder wenn man selber sehr friedlich spielt, sorgt man einfach dafür, dass die Unterhaltskosten für einen Militäreinheiten steigen an solche Geschichten. Und es geht darum, Kultur zu sammeln, also wirklich mit Schriftstellern, die dann Bücher herstellen und die dann in Museen und so weiter oder in Opernhäusern dann aufgeführt werden. Interessantes Add-on für das Spiel, was meines Erachtens wirklich auch neue Sachen hinzufügt. Sonst hat man ja meistens oder manchmal bei Add-ons einfach den Eindruck, da wird jetzt nochmal ein bisschen was aufgepeppt und nochmal ein, zwei, drei neue Geschichten dazu. Und wenn ich jetzt so an SimCity denke, da gab es jetzt schon zwei Downloadable Contents, ist auch was anderes als ein Add-on, muss man jetzt vielleicht nochmal sagen, aber da würde ich auch 20 Euro für bezahlen, für irgendwie Zeppeline, die dann fliegen können und einen Freizeitpark, den ich in meiner Stadt bauen kann. Super. Das ist, finde ich, dann relativ teuer im Vergleich zu dem, was man da jetzt quasi mitgeliefert bekommen hat.
Widmen wir uns dem eigentlichen Thema heute. Und zwar wollen wir uns heute ein Setting für Savage Worlds anschauen, das es schon ein bisschen länger gibt, aber in der jüngsten Zeit ist Patrick dazu gekommen, das Ganze auch mal ein bisschen zu spielen, im Gegensatz zu mir. Ich kenne es also nur aus der Lektüre. Und zwar wollen wir uns mit Sundered Skies beschäftigen. Bevor wir aber zum Setting kommen, es ist ja für Savage Worlds, schauen wir uns einmal kurz an, wie das Savage Worlds System funktioniert. Wir machen es nur ganz kurz, für diejenigen, die wirklich gar nicht wissen, worum es geht, die haben dann so einen kleinen Einblick. Patrick, warum brauche ich bei Savage Worlds W4, W6, W8, W10, W12 und noch ein Kartenspiel?
Ja, das Entscheidende bei Savage Worlds diesbezüglich ist, dass die Charakterwerte, die man sonst ja irgendwie auf einer 7 oder 8 oder von mir aus 73 hat, laufen hier alle über Würfel. Das heißt, man hat entweder einen W4 da drin, einen W6, W8, W10, W12. Dann kommen noch dann Modifikatoren dran. Und ich glaube, irgendwann gibt es dann auch den W20, aber so weit kommt man in der Regel eh nicht. Das heißt, wenn man einen bestimmten Wurf macht als Spieler, würfelt man grundsätzlich diesen Würfel. Dazu kommt dann meistens noch, weil die Spielercharaktere ja was Besonderes sind, so ein Wild Die, eben der so ein Heldenwürfel, wenn man so will, einfach mal aus dem Bauch raus, ein zusätzlicher W6, den man auch immer würfelt. Und in der Regel muss man dabei die 4 erreichen. Das ist so die Grundregel, die man so im Hinterkopf haben muss.
Wer jetzt ein bisschen was über Deadlands gehört hat, vor kurzem hatte ich ja eine Rezi dazu online gesetzt, der erkennt so ein paar Parallelen. Das hat einen Grund, weil Deadlands sozusagen der Urvater oder der Großvater von Savage Worlds ist. Okay, aber wir haben auch noch Karten in dem Spiel.
Ja, vielleicht noch, aber trotzdem nochmal bei dem Würfelmechanismus zu bleiben. Was Savage Worlds interessant und gleichzeitig sehr gefährlich macht, sind explodierende Würfel. Das kennt man inzwischen auch aus immer mehr Systemen, aber hier gilt, wenn du die höchste Zahl würfelst, würfelst du einfach nochmal und rechnest das zusammen. Und so kann dann selbst bei irgendwie einem kleinen, kann dann eine ganze Menge Schaden unter Umständen aufkommen, weil man es wirklich für alles macht. Nicht nur für Talentproben, sondern auch für den Schaden kann das dann auch furchtbar wehtun. Drücken wir es mal so aus.
Das hat den ein oder anderen Nachteil, wie du ja erfahren musstest in deiner Spielrunde, dass einige Leute das System dann doch nur noch sehr skeptisch betrachten.
Wir haben ja bei uns auch schon mal hier eine Folge zu Rippers gemacht. Und das war, ich weiß nicht, ob das... Nein, das erste, was wir mit Savage Worlds gespielt hatten, war Necessary Evil. Und da ich bei so einem System, wo es mit explodierenden Würfeln und zumindest auch sehr häufig oder sehr stark mit Tabletop-Variante gespielt wird, eigentlich immer auch gerne offen spiele und nicht so wie bei DSA hinterm Spielleiterschirm, wo ich mir die Zahlen dann auch mal zurecht mogle, sondern da offen und dann sieht auch jeder, wie es abläuft, ist es natürlich so, wenn mit ein bisschen Pech kann dann ein Charakter sehr nah daran kommen zu sterben. Es gibt Möglichkeiten für einen Charakter, auch hohen Schaden wegzustecken, wie es im Spiel heißt. Also es gibt da auch Mechanismen, Wunden einfach zu ignorieren und sie nicht nehmen zu müssen. Also es gibt kein Lebenspunktesystem, sondern ein Wundensystem und man kann eben verhindern, dass man Wunden bekommt. Ansonsten, wenn man, ich glaube, die vierte bekommt, wäre das Spiel für einen Charakter dann womöglich vorbei. Und wir hatten eben dann durchaus die Situation, dass dann das schon vorgekommen ist und das natürlich irgendwo unberechenbar ist, wenn man spielt und sehr schnell in die Situation kommt, wo man dann auch dabei sterben kann.
Ich hatte mal ein Interview gehört mit Shane Hensley, also dem Macher von dem Ganzen, und der wollte das auch so haben. Der findet das total toll, dass Würfel explodieren und dann auch dieses Chaos-Element in den Spieltisch kommt. Das war für ihn immer ein Grundanliegen. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann verstehen, warum man sozusagen diesen doch sehr, sehr risikohaften Teil des Systems nicht mag, der ja dann noch mit dem Wild-Dial noch so eine andere Form annimmt, weil man als Spieler-Charakter dann nur mit zwei Würfeln würfelt. Da gibt es, glaube ich, ganz große Abhandlungen in der Blogosphäre zum Thema Wahrscheinlichkeit und...
Genau.
Aber da möchten wir gar nicht drauf eingehen. Also.
Sagen wir mal so, Savage Worlds ist ein etwas kampflastigeres System, glaube ich, generell. Jetzt werden wahrscheinlich Leute in den Kommentaren schon rumhauen, nein, und das kann man auch ganz anders spielen. Ich glaube trotzdem, dadurch, dass es eben so einen großen Aspekt hat, was Kampf angeht und was den Schaden gerade und die explodierenden Würfel angeht, man kann damit sicherlich alles spielen, aber gerade Kampf macht dann eine Menge aus und macht mir zumindest und einen Teil der Gruppe eben auch viel Spaß, vielleicht auch gerade wegen dieser Unberechenbarkeit. Ich meine, mir als Spielleiter muss man vielleicht ja noch dazu sagen, als Spielleiter ist es einem ja völlig egal, was mit seinen Charakteren passiert. Man will ja im Prinzip auch, dass die Spieler die umnieten, aber trotzdem macht diese Unsicherheit mir dann doch schon etwas Spaß, auch wenn ich natürlich damit weniger Herzblut dranhänge als vielleicht ein Spieler, der seinen Charakter gerade im Kopf soweit fertig hat und dann an der Schwelle zum Tode steht, weil die Würfel etwas ungünstig fallen. Und ich glaube, das hängt auch wirklich dann von den Spielertypen ab. Also die Person, die das bei uns am allerwenigsten mag, ist eben jemand, der Kämpfe eh nicht so toll findet, eher auf Storytelling steht und da auch jetzt nicht unbedingt den Anspruch hat, dass also Kämpfe kann man auch gerne überspringen, so ungefähr, wäre völlig okay. Und wenn man da natürlich, muss man dann wieder auf die Spielertypen zurückkommen und dann wird es ein bisschen, ja, es ist eben nicht für jeden was, um es vielleicht grundsätzlich mal so zu sagen.
Aber das sind alles Diskussionen, die, glaube ich, zu Unmengen in den Foren diskutiert wurden. Und da wir jetzt auch nicht zu den Leuten zählen, die sehr häufig Savage Worlds gespielt haben, also ich kann das an meinen zwei Händen, glaube ich, abzählen. Darum sollten wir da gar nicht so tief in die Materie einsteigen.
Wenn da Diskussionsbedarf ist, haut's in die Kommentare, prügelt euch dort rüber und wir greifen das dann womöglich ja auch nochmal auf. So ist es ja nicht. Vielleicht nochmal kurz, weil du das jetzt gesagt hast und vielleicht Leute jetzt noch da sitzen und sich fragen, warum Karten.
Genau, was sind denn die Karten jetzt hier?
Genau, die Spielkarten, also ganz normales Pokerset wird genutzt für die Initiative. Das heißt, jede Runde bekommt jeder eine Karte ausgehandelt und man arbeitet das vom Ass nach unten hin quasi ab, wer dran ist. Und der Joker ist da eben so wirklich der Joker. Dann hast du noch Bonus auf deine Geschichten, die du diese Runde machen kannst. Kannst jederzeit agieren. Und so funktioniert dann im Prinzip die Initiativreihenfolge bei dem Spiel. Es gibt auch noch die eine oder andere Situation, wo man mit Karten arbeitet. Aber das ist sozusagen die Hauptsituation, wo Karten ins Spiel kommen.
Das ist also unser Regelsystem, mit dem wir jetzt Sundered Skies spielen können. Sundered Skies ist in einer deutschen Übersetzung erschienen vom Prometheus Games Verlag. Und das Buch kommt daher in diesem sehr schicken kleinen Format, also so in etwa DIN A5 ist das. Kann sein, dass es ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner ist. Und es ist vollfarbig. Und wir machen jetzt hier keine Rezi zu dem Spiel, sondern es geht vor allen Dingen darum, wie Patrick so schon so ein bisschen damit gespielt hat. Aber ich muss einfach darauf hinweisen, dass die Innenfalls von dem Buch, also direkt das erste, was man aufschlägt, wirklich fantastisch ist. Das ist ein tolles Artwork, das zeigt, dass alles, wofür dieses Setting da ist. Es gibt Himmelsschiffe, es gibt eine Insel, die im Himmel fliegt, es gibt diesen merkwürdigen Orangeton, der das Glühen illustriert. Das ist wirklich fantastisch. Ich habe das auch noch mal irgendwo in einer anderen Rezension gelesen. Das ist wirklich ganz großartig. Ich dachte, ich wäre der Einzige, dem das irgendwie aufgefallen wäre.
Nein, als ich das System vorstellen sollte, habe ich auch dieses Bild gezeigt, weil das, glaube ich, alles beschreibt. Ne? Und dazu noch zwei Schiffe, die da mit Kanonen aufeinander feuern. Es gibt inzwischen auch noch das Kompendium dazu, auch inzwischen in der deutschen Übersetzung. Kann ich gleich nochmal kurz was zu sagen. Also da sind weitere Abenteuerideen drin und einige weitere Dinge für die Rassen und Kulturen, einige neue Zauber und einige neue Orte. Also das ergänzt quasi das, was man in dem Setting-Band schon bekommt, eigentlich ganz gut. Das heißt, wer ein bisschen tiefer einsteigen will, könnte da auch nochmal, ich glaube, 10 Euro, 20 Euro, je nachdem, ob man's, wie man es haben will, als PDF oder als gedruckte Fassung, kann da gerne noch ein bisschen was drauflegen. Ansonsten reicht das normale Buch zumindest für den Einstieg, auch was die Kampagne angeht oder diese Point-Plot-Kampagne, vollkommen aus.
Okay, ich schaue mir jetzt mal an, worum es in dieser Welt geht. Also, die geborstenen Himmel ist das Reich, in dem man spielt als Spieler. Und das Ganze geht zurück auf eine schreckliche Katastrophe, die vor sehr langer Zeit stattgefunden hat. Und diese Katastrophe hat die Welt, wie die Figuren sie in der Welt kennen, vernichtet. Und es gibt jetzt nur noch Inseln, die in der Leere schweben. Man muss sich das so vorstellen, dass es Inseln gibt, die so groß sind, dass da mehrere Städte drauf existieren können. Es gibt Inseln, die sind sehr klein, wo vielleicht nur ein einzelner Wachturm drauf passt. Und alle diese Inseln schweben in einem sehr merkwürdigen Ort, eben die Leere. Diese Inseln bewegen sich, manchmal stoßen Inseln zusammen. Es gibt eine Gruppe von Astronomen, die diese Phänomene beobachtet. Anscheinend läuft das aber alles wie so ein Uhrwerk. Und diese Zusammenstöße sind eigentlich relativ selten. Zwischen diesen Inseln gibt es dann eben diese interessante Leere und das Glühen, was dort herrscht. Es gibt keinen Tag und keine Nacht in diesem Glühen. Es ist immer ein sattes, orangefarbenes Licht, was die Welt ausfüllt. Und dieses Licht hat zwei schreckliche Phänomene. Das eine Phänomen ist, dass ein intelligentes Wesen keinen Schatten wirft. Das kann sehr verstörend sein, ist vielleicht aber noch nicht ganz so schlimm. Viel schlimmer ist allerdings das zweite Phänomen. Und das ist der sogenannte Glühwahn. Was ist denn der Glühwahn, Patrick?
Wenn man zu lange diesem Wahn und diesem Glühen ausgesetzt ist, erleidet man eben diesen Glühwahn, die extremste Form, weil man dann komplett die Kontrolle über seinen Körper verliert und nicht nur geistig, sondern in dem Moment auch wirklich körperlich sich verändert und eine glühwahnige Kreatur wird. Also Orks werden zu Ogern. Das ist eine die einzige beschreiben, die so wirklich komplett übernommen ist, wo sich jeder vielleicht auch was drunter vorstellen kann. Auch alle anderen Rassen verändern sich und werden zu einer anderen Gestalt und in dem Moment auch nicht mehr kontrollierbar. Das heißt, sollte wirklich ein Spieler so lange dem Wahn ausgesetzt sein, dann haben die anderen Kollegen ein Problem, weil dann müssen sie gegen den ehemaligen Freund in verwandelter Gestalt antreten, weil er einfach durchgedreht ist.
Bei den Menschen ist es zum Beispiel so, dass deren Augen sich verflüssigen und aus den Höhlen laufen, aber diese Geblendeten dann immer noch irgendwie sehen können, durch irgendeine Art und Weise. Ich fand das eigentlich sehr schön. Bei diesen drachenartigen Wesen ist es so, dass sie sich mehr hin zu ihrem Drachen selbst wandeln. Also sie fangen dann an, Artefakte zu sammeln und Schätze zu sammeln und sowas. Und auch das ist eigentlich sehr, sehr nett. Nun, das Problem an diesem Glühen ist ja, dass man dem vor allen Dingen ausgesetzt wird, wenn man eben von Insel zu Insel reist. Und von Insel zu Insel reist man hier in sogenannten Himmelsschiffen. Das kann man dann tatsächlich wunderbar sehen auf dieser Illustration in der Innenpfalz. Denn die unterschiedlichen Rassen, also wir reden hier von den klassischen Fantasy-Rassen plus noch ein paar andere, eben so Drachenartige und Wildlinge und sowas, dazu kommen wir gleich nochmal. Die haben auf jeden Fall alle so ihre eigenen Himmelsschiffe. Die Elfen, das fand ich zum Beispiel sehr schön, die züchten ihre Schiffe. Das sind dann tatsächlich so pflanzenartige Dinge, während die Menschen dann eher so Segelschiffe bauen und die Zwerge dann eben so Kanonenboote, die dann die Leere befahren.
Man kann sich, glaube ich, die ganze Bandbreite von Schiffen vorstellen, die da, die man so kennt. Die tauchen da alle irgendwie auf, von dem kleinen Segler bis zu einem Dampfschlachtschiff. Was so bei den Zwergen eben vorrangig ist, wird man wirklich alles finden. Galeeren, die per Ruder gesteuert werden. Also wirklich für alle was dabei.
Jetzt gibt's ja einen interessanten Punkt. Die Charaktere haben ja dann durch dieses Inselreich und diese Schiffe eine wunderbare Motivation, weil, das wird dann später im Spielleiterkapitel geschrieben, weil jede Insel immer beschrieben hat, was es im Überfluss gibt auf der Insel und was sie benötigen. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil man dann direkt eine Handelsmotivation hat. Und Handel ist sehr wichtig in diesem Setting.
Ja, Handel ist eine Option. Du kannst natürlich auch quasi als Pirat versuchen, dein Glück zu machen. Und es gibt natürlich eine Point-Plot-Kampagne, die dich auch versucht, so ein bisschen da durchzuführen, ne? Also es gibt durchaus auch einen roten Faden. Aber du kannst das Spiel immer mit sowas anreichern. Es gibt sowas wie Plündergut oder Beute, die du machen kannst. Und es gibt, was ich nicht uninteressant finde, natürlich auch diesen Aspekt, du hast da dein eigenes Schiff womöglich. Also meines Erachtens gehört es dazu. Wenn du so eine Kampagne spielst, willst du nicht ein Mitglied in irgendeiner Crew spielen, sondern du willst dein eigenes Schiff haben.
Vielleicht am Anfang.
Das kannst du am Anfang noch machen und irgendwann übernimmst du es quasi.
Kommt
und irgendwann willst du selber bestimmen können, wo der Kurs lang geht und so weiter. Und dann kommt natürlich dieser Aspekt dazu, du willst vielleicht ein bisschen besser ausrüsten, du willst dir vielleicht ein besseres Schiff kaufen. Und so spielt dann Geld auch nochmal eine andere Motivationsrolle, als es nur zu besitzen und vielleicht eine neue Rüstung zu kaufen, wenn du dir dagegen ein etwas stärkeres oder etwas schnelleres Schiff kaufen könntest.
Bevor wir uns mit den einzelnen Bestandteilen des Settings beschäftigen, was kann man denn da alles spielen? Also wir haben die üblichen Verdächtigen, Menschen, Zwerge, Elfen, aber bei den Elfen gibt es zum Beispiel nochmal so eine kleine Variante.
Ja, ich finde interessant, dass die mit Klischees eben nicht spielen. Also die Elfen sind ja sonst eher immer die lieben, friedlichen, naturverbundenen Wesen und alles ganz lieb und Harmonie und so weiter. Also so kenne ich sie zumindest aus dem Rollenspiel. Und ich finde interessant, dass es hier eigentlich ja fast umgedreht wird. Also sie sind nicht wirklich böse, sie kontrollieren aber die Natur oder beten so eine Naturgottheit an. Haben ihre eigene Rasse gezüchtet, eben diese Wildlinge, die kann man auch spielen, und halten sich diese Wildlinge als Sklaven. Elfen sind hier wirklich die Sklavenhändler, sie sind sehr aggressive Missionare, was ihre Religion angeht. Darum will man sie zum Beispiel auch häufig nicht auf ihre Inseln lassen und ähnliches. Also mit dem Elfen wird hier doch ein wenig herumgespielt, was so ihre Rolle angeht in der Welt. Ja, ansonsten Orks gibt es. Es gibt diese Drachen oder Drachkin, auch da finde ich sehr interessant, dass sie da nicht einfach nur das als wirkliche Rasse integriert haben, sondern theoretisch kann man einen auserwählten Drachen spielen und im Laufe der Kampagne damit immer mehr zu so einem wirklichen Drachen werden. Also wer das Savage World System kennt, weiß, es gibt immer Talente und man kann sich eben entsprechende Talente dann eigentlich alle 5 Erfahrungspunkte sozusagen dazu kaufen. Also so einfach geht es natürlich nicht, weil man muss ja bestimmte Voraussetzungen auch noch erfüllen, um bestimmtes Talent zu kriegen. Aber so kann man im Laufe der Kampagne durchaus dann noch seinen Drachenschwanz bekommen, Flügel bekommen, Drachenatem bekommen. Also so eine Entwicklung wirklich zu so einem Drachen hin, fand ich da sehr interessant. Dann gibt es als weitere Rasse noch die Glühblüter, ein Goblin oder eine auf Goblins basierende Rasse, die ja der Goblin, der das sozusagen gegründet hat oder die gegründet haben, werden der ist eben dem Glühwahn verfallen, aber nicht wirklich verrückt dabei geworden. Und so sind das eine Art von Goblin und leben dort ihr Leben, sind also ein bisschen anders ausgerichtet. Wobei mir bei dem Moment noch einfällt, diese Wildlinge, also diese Sklavenrasse von den Elfen, haben den interessanten Vorteil, dass sie dieses Glühen zum Beispiel komplett ignorieren können. Und zum anderen eben, sie sind geschaffene Kreaturen der Elfen, also wirklich erzeugt im Sinne von in der Fabrik entstanden und zwar basierend auf anderen Tieren. Das heißt, man hat irgendeine Tierart als Grundrasse und kann dann zum Beispiel ein Fuchs gewesen sein. Er hat dann auch immer noch Fuchselemente an sich.
Der kriegt dann auch Verstanden-Bonus zum Beispiel.
Das heißt, man kann dadurch, dass man eben eine künstliche Kreatur in Anführungsstrichen ist, auch gleich ganz anders arbeiten und herangehen.
Ja, ansonsten an Berufen mehr oder weniger, es gibt ja dann keine festen Klassen bei Savage Worlds, aber an Berufen spielt man dann eben alles von Adligen bis hin zu Piraten, Kopfgeldjägern, Ingenieuren, Forschern oder auch Plünderern, die versuchen in den Ruinen, zum Beispiel in der zerbrochenen Stadt, noch nach Artefakten und Schätzen zu suchen.
Was mir beim Durcharbeiten aufgefallen ist, das Setting oder die Kampagne zumindest lebt zum gewissen Teil davon, dass es Helden sind. Also ich weiß nicht, aber es sind gute Charaktere. Also für die böse Kampagne es sind normale Abenteurer, wie man sie vielleicht aus DSA oder D&D kennt, nur eben gut. Das ist so eine kleine Sache, die da mitgegeben wird, wie stark man das nun wirklich ausprägt und wie man das macht und ob man das überhaupt macht. Ich meine, niemand sagt, hier spielt diese Kampagne. Wer will, kann dann natürlich auch ein finsteres Piratensetting, glaube ich, draus machen. Aber sozusagen für das, was vorgegeben ist, ist eher eine positive Grundstimmung vorgesehen.
Zum Setting selbst würde ich jetzt gerne nochmal ein paar Worte verlieren. Also die Elemente kommen einem alle irgendwie bekannt vor. Also wir haben Himmelsschiffe, wir haben Drakin, eben so drachenartige Kreaturen. Wir haben Zwerge, wir haben Orks, Elfen und so weiter und so weiter. Wir haben eine Katastrophe, wir haben Himmelsschiffe, die durch die Welt fahren. Das erinnert dann alles an verschiedene D&D-Settings zum Beispiel, also Spelljammer zum Beispiel oder Planescape, irgendwie solche Dinge.
Dennoch, bei Spelljammer, in so einem Beitrag, den ich dazu gelesen habe zur Vorbereitung der Kampagne, wurde auch vorgeschlagen, Bodenpläne von Spelljammer-Schiffen zu benutzen. Nur mal so als Anregung, wir können den Artikel auch nochmal verlinken, der ist ganz nett mit einigen vorbereitenden Geschichten. Aber auch da ist natürlich keine schlechte Idee, sich mit dem Material da so ein bisschen vertraut zu machen, auch wenn das Spelljammer ja meines Wissens im Weltraum
eher
spielte.
Genau, das lief nochmal ein bisschen anders ab. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass diese Elemente zwar alle irgendwie bekannt sind, aber dennoch sehr schön zusammengebaut wurden und komponiert wurden, sodass man am Ende ein sehr schlüssiges Ganzes hat. Also wir haben Elemente von Dark Fantasy, eben durch das Glühen und dann die gefährlichen Elfen, könnte man sagen.
Du hast auch Horrorelemente drin, hast Dämonen drin. Also es ist jetzt nicht so Friede, Freude, Eierkuchen-Fantasy, um es mal so zu sagen.
Das mit den Himmelsschiffen ist sehr schön. Es gibt einen sehr netten Punkt, dass Himmelsschiffe auch nur in der Leere funktionieren, denn wenn man mit einem Himmelsschiff eine Insel ansteuert, dann kann man da nicht drauf landen, sondern das Schiff wird immer wieder abgestoßen davon. Das fand ich ganz niedlich, um zu erklären, dass man nicht ständig mit dem Himmelsschiff überall hinfliegt und dass man dann tatsächlich auch sein Schiff verlassen muss. Ich muss sagen, es ist so ein bisschen wie das, was Jim Jarmusch mal sagte, ne? Nichts ist originell, klau alles und füge es zu was Neuem zusammen. Und das sieht man hier eigentlich sehr gut. Und ich finde, dass 100 Skies beim Lesen allein schon genug Kopfkino bereitet, dass man da als Spielleiter richtig Lust hat, das zu spielen. Und ich bin nicht sicher, ob ich das tatsächlich mit Savage Worlds spielen würde, aber ich finde das Setting wirklich sehr gelungen. Auch abseits der so sonst üblichen Fantasy. Also gerade auch durch dieses, ich habe mein eigenes Schiff später und kann dann hier Insel zu Insel ansteuern. Und jede Insel hat ihr eigenes Alleinstellungsmerkmal. Und das ganze Setting ist sehr konfliktreich. Das sieht man auch sofort. Inseln haben untereinander Probleme. Das heißt, gerade wenn irgendwie Nahrungsknappheit besteht, gibt es sofort ein Problem, weil man eben sehr, immer sehr autark lebt von den anderen. Wir haben noch einen übergeordneten Rat, den Handelsrat, der einzige ist, der eine stehende Armee unterhalten darf. Jede andere Insel darf keine Armee unterhalten. Kriege sind generell verboten, da sonst ein einjähriges Handelsembargo droht. Ja, das macht Lust drauf zu spielen. Also hat mir sehr gut gefallen.
Ich sehe das genauso. Also es ist echt eine nette Abwechslung, weil es eben nicht nur Standard-Fantasy ist. Das ist ja bei mir immer so die Frage, als sehr viel DSA-Besitzer zumindest. Die Frage ist, warum noch ein weiteres Fantasy-System? Und es ist eben anders. Es ist hat zwar auch diesen klaren Fantasy-Touch, aber bietet eben doch eine ganze Menge mehr, und bei uns kommt natürlich dann auch so ein bisschen dazu, ein anderes System dann auch auszuprobieren, kommt dann auch ganz nett. Und die Kampagne selber, ich will da jetzt nicht zu viel sagen, ich habe sie selber auch noch nicht ganz gelesen, hat schon durchaus einen epischen Charakter und wird aber auch viele dieser Elemente, die es auf den Inseln einzeln gibt, anspielen. Also man kann durchaus auch Teile davon nur übernehmen, und gerade diese Savage Tales, die ja immer dazu geboten werden, also bei Savage Worlds Geschichten gibt es ja häufig eine Point-Plot-Kampagne, also eine aufeinander aufbauende Kampagne mit einzelnen Szenarien, aber dazu auch jede Menge kleinere Szenarien-Ideen oder Setting-Ideen, also Ideen für kleinere Abenteuer, und da kann man sich natürlich völlig frei bedienen, da wird auch einiges direkt von angeboten. Also ich bin da auch sehr angetan von dem Setting.
Was ich allerdings in einigen Rezensionen las, war, dass die Plotpoint-Kampagne ein wenig zum Railroading neigt, gerade zum Ende hin. Ich denke, dass aber ein guter Spielleiter das durchaus überspielen kann und auch weiß, wo man da ansetzen muss, um das aufzubrechen. Bei den Savage Tales bin ich etwas gespaltener Meinung. Ich kenne das Konzept von den Sachen, ich finde das auch sehr schön, aber manche Savage Tales sind nur wirklich Grundideen für irgendwas. Also
ich glaube, das stimmt. Aber auch das gilt häufig für die Point-Plot-Kampagne. Auch da musst du natürlich noch ein bisschen Butter bei die Fische geben, ne? Also das ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem wirklich ausgearbeiteten Abenteuer, was du sonst aus Cthulhu, DSA, Pathfinder, was auch immer hast. Da sind diese Tales, die Point-Plot-Kampagne, also die Tales manchmal noch weniger als das, die geben wirklich nur eine Idee vor, sind dann natürlich noch sehr auszuarbeiten, aber ich glaube, das sind auch gerade die Lücken, wo dann ein Spielleiter eben die Gruppe integrieren kann und dafür sorgen kann, dass das Abenteuer zu der Gruppe passt. Ich meine, ich habe sie jetzt noch nicht so weit gelesen wie Railroad, das ist, glaube ich, häufig ein Problem, wenn du so epische Geschichten hast, ist immer die Frage, wie viel steuert und wie viel erlebt man nur, ne? Also kann ich jetzt so eigentlich noch nichts zu sagen.
Allerdings muss man ja sagen, diese Kürze von den Abenteuern und auch von der Plotpoint-Kampagne, das ist ja durchaus ein Alleinstellungsmerkmal von Savage Worlds. Es ist ja wirklich so gedacht, dass du auch als Vollberufstätiger noch deine Rollenspielrunde unterhalten kannst, indem du nämlich vor dem Spielabend dich 30 Minuten lang hinsetzt und das Abenteuer für heute Abend liest, eine schöne Battlemap rauspackst, die Karten mischt, die Figureflats aufstellst, die es auch für Sundered Skies gibt, und dann kannst du einen sehr schönen Abend 3-4 Stunden lang spielen, und anschließend trifft man sich in der nächsten Woche, um zu gucken, was weitergeht. Und dann kann man sich während der Woche dann überlegen, was haben die Spiele überhaupt so gemacht und wie kann ich das vielleicht mit der ein oder anderen Savage Tales noch erweitern. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, war noch der Punkt, was es überhaupt mit diesem gesamten Setting auf sich hat. Also es gibt so ein Geheimnis in dem Setting, was eben durch die Plotpoint-Kampagne auch gelüftet wird. Also die Spieler können das Setting sozusagen durchspielen und anschließend kann man sagen, hey, wir haben Sundered Skies gespielt und das Buch in den Schrank stellen. Man kann in dem Setting natürlich noch viel wesentlich länger spielen, aber das große Geheimnis ist sozusagen in dieser Plotpoint-Kampagne eingearbeitet. Und das ist ein sehr schönes Geheimnis. Ich finde das sehr schön beschrieben und es hat auch einen sehr netten, ja, das ein oder andere nette Bild entsteht dabei. Das ist sehr schön. Ich denke, es ist sinnlos, das zu verraten. Da kann jeder mit Googlen sehr schnell rausfinden, worum es geht.
Ja, was sehr schön ist, es gibt inzwischen im Internet auch Flowcharts quasi, wie man diese Kampagne durchziehen kann. Ich habe mir jetzt so eine englische besorgt, wo dann die alle Point-Plot-Abenteuer, aber auch die kleinen Tales quasi aufgelistet sind in kleinen Boxen und man dann aber auch sehen kann, wenn du das gespielt hast, bietet sich an, das dann nachzumachen. Und du bist gerade in der Region, dann gibt es noch die Abenteuer, die dazu sind. Also man kann da eine ganze Menge dran spielen. Ich habe jetzt nicht mehr genau durchgezählt, wie viele Abenteuer das waren. Aber da kann man, glaube ich, könnte man Jahre an so einer Kampagne spielen, je nachdem, wie viel Zeit man da reinsteckt. Aber ich glaube, da ist man gut beschäftigt. Auch wenn, wie du schon sagtest, nicht jede Tale ist wirklich ein Abenteuer und nicht jede Tale ist es wert, gespielt zu werden, um es auch mal so zu sagen, oder viele kannst du auch nur zeitgleich machen, ne? Dann machst du die eine und die andere Liste noch mitlaufen, weil es für mehr keinen Sinn macht. Das heißt, Material gibt es auf jeden Fall genug dafür.
Aber das war bei Whippers nicht anders und das ist auch bei Deadlands nicht anders. Insofern, bei den Tales muss man immer gucken, da sind manche Sachen sind richtig toll, die haben dann direkt eine gute Idee, für die den ganzen Abend retten kann, aber andere Tales sind vielleicht einfach nur eine kleine Abendunterhaltung, mehr nicht. Gut, das war unsere Besprechung zum Thema Sundered Skies, die geborstenen Himmel für das Savage Worlds Regelwerk. Und vielleicht hat der ein oder andere Interesse bekommen, sich das Ganze mal anzuschauen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt. Und es ist ein wirklich sehr schönes Setting, was Lust zum Spielen macht. Auch wenn ich wahrscheinlich niemals dazu kommen werde, es zu spielen oder nur sehr schwierig daran komme, eine Gruppe dafür zu finden.
Das Hauptproblem ist ja, wie oft, wie lange kriegt man sowas wirklich vernünftig gespielt, ne? Und das,
stimmt.
Aber dennoch, so viele Rollenspiele, wie man hat, das ist immer schwierig.
Aber dennoch, das Lesen allein ist schon sehr nett. Also ich fand das wirklich gut. Hat Spaß gemacht, hat ein paar schöne Ideen gebracht. Vielleicht auch für das ein oder andere Rollenspiel. Es gibt ja noch Sky Pirates of the Seven Sea. Das könnte man vielleicht auch dazu nehmen. Da spielt man ja Luftpiraten und vielleicht findet man da auch die ein oder andere Idee dazu. Finde aber auch, dass man Sundered Skies durchaus für eine Mini-Kampagne gut benutzen kann.
Muss man ein bisschen anpassen unter Umständen, aber dann kann man das natürlich auch recht gut machen.
Ich hoffe jedenfalls, dass ihr das durchspielt und auch weiterhin daran festhaltet, denn ich glaube, Potenzial hat es genug. Das war unsere Episode zum Thema Sundered Skies. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss!